Als wir noch in Landau gewohnt haben, da klingelt es eines Tages an unserer Tür. Kriminalpolizei. Ob wir die Halter des Autos LDY irgendwas sind. Ja. Wo wir letzten Dienstag dann und dann gewesen sind. Keine Ahnung. Fahrerflucht war das Thema und die Frage ist, ob wir das waren. Das Autokennzeichen war nur so ähnlich. Und er sagte uns danach auch, ah ja, er ist um unser Auto schon mal rumgegangen, da ist auch nichts dran, was danach aussieht. Aber für uns war das so, wo war ich letzten Dienstag? Und wer war dabei, der das bezeugen kann? Wir hatten es vorher noch mit einem Freund, wo auch was in die Richtung war und eine Fahrerflucht konnte man, ich weiß nicht, ob es mittlerweile geändert wurde, sollte mal noch im Gefängnis landen, sicher in schwereren Fällen, aber das war so, es ging um jemand anderen. Stell dir vor, du bekommst Post, das Finanzamt. Man hat die Unterlagen nochmal angeschaut und festgestellt, dass da die letzten 10 Jahre echt was schiefgegangen ist. Man hat den Eindruck, dass du was vorbeigeschleust hast und jetzt kommt die Nachforderung mit Zinsen über 20.000. Und an unserer letzten Wohnung hätte uns das tatsächlich passieren können, dass da oben steht, Johannes Klein, Konrad-Adenauer-Straße. Und hoffentlich wäre irgendwann der Blick drauf gefallen, oh, die Hausnummer stimmt nicht, der Brief wurde falsch eingeworfen. Wir sind mit einigen Unterbrechungen immer noch in einer Predigtserie über den Jakobusbrief. Und der ist eh hart, wir hatten es ja schon öfter, für Leute, die mit Jesus unterwegs sein wollen, ist er wie ein liebevoller Schlag in die Magengrube. Und heute muss man sich diese Liebe wirklich vor Augen halten, weil es zur Sache geht. Und wenn wir die ersten Verse lesen, beziehungsweise wenn wir diesen Text überhaupt lesen, dann sind wir hoffentlich erschüttert. Und dann können wir vielleicht durchatmen, weil uns bewusst ist, ach, Jakobus schreibt ja gar nicht an Johannes aus Neustadt und an Daniel aus Grünstadt, sondern er schreibt ja an Miriam aus Mizpe. Und an Kaleb aus Kapernaum. Er ist nicht an uns geschrieben, aber er ist trotzdem für uns geschrieben. Die Situation damals mit der Kriminalpolizei, die hat uns über Fahrerflucht schon nochmal nachdenken lassen. Nicht, dass wir es vorgehabt hätten. Aber der Schock saß. Und so glaube ich, dass Gott möglicherweise dich heute Morgen schocken möchte. Auch wenn das hier geschrieben ist, nicht genau deine Situation ist. Jakobus hat ja viel geschrieben über schlechtes Reden übereinander. Zuletzt Ende von Kapitel 3 über Weisheit von oben, die das Leben sucht und irdische, menschliche Weisheit, die sich einfach nur durchsetzen will, die Recht behalten will. Und jetzt geht er den nächsten Schritt, nachdem er das grundsätzlich dargelegt hat, Weisheit von oben, die Beziehung ermöglichen möchte und menschliche Weisheit, die sich einfach nur durchsetzen und Recht behalten möchte. Nachdem er das grundsätzlich dargestellt hat, geht er zum ganz konkreten Angriff über. Er schreibt, Jakobus 4, Abvers 1. Woher kommen die Auseinandersetzungen unter euch? Woher die Streitigkeiten? Kommen sie nicht daher, dass in euch selbst ein Kampf tobt? Eure eigensüchtigen Wünsche führen einen regelrechten Krieg gegen das, was Gott von euch möchte. Ihr tut alles, um eure Gier zu stillen und steht doch mit leeren Händen da. Ihr seid bereit, über Leichen zu gehen. Ihr seid erfüllt von Neid und Eifersucht, aber nichts davon bringt euch euren Zielen näher. Ihr streitet und kämpft und trotzdem bekommt ihr nicht, was ihr wollt, weil ihr euch mit euren Anliegen nicht an Gott wendet. Und selbst wenn ihr euch an ihn wendet, werden eure Bitten nicht erhört, weil ihr in verwerflicher Absicht bittet. Das Erbetene soll dazu beitragen, eure selbstsüchtigen Wünsche zu erfüllen. Ihr Treulosen, wie eine Ehebrecherin den Bund mit ihrem Mann bricht, so brecht ihr den Bund mit Gott. Ist euch denn nicht bewusst, dass Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegenüber Gott bedeutet? Wer also ein Freund der Welt sein will, erweist sich damit als Feind Gottes. Oder meint ihr, die Schrift sagt ohne Grund, mit leidenschaftlichem Eifer sehnt sich Gott danach, dass der Geist, den er uns Menschen eingepflanzt hat, ihm allein ergeben ist? Jakobus schreibt über Streit und ich habe den Eindruck, er schreit seine Leser an. Er hat ja konkrete Leser vor Augen. Er hat das ja nicht irgendwo ins Nirgendwo geschrieben, sondern hat konkrete Leser vor Augen. Und die schreit er quasi an durch diesen Brief. Und er will sie zur Vernunft bringen. Er will sie bringen zu der göttlichen Weisheit, die die Beziehung sucht, die auch mal zurückstecken kann. Die, das war der letzte Vers im dritten Kapitel, die Frieden stiftet. Wie geht das? Frieden stiften. Der Text, den wir gerade gelesen haben, den ich gleich noch weiterlesen werde, der sagt, Frieden kann stiften. Wer weiß, dass er Gottes Gnade braucht und bekommt. Frieden kann stiften. Wer weiß, dass er Gottes Gnade braucht, der erschrickt. Der weiß, dass er Gottes Gnade braucht und dass er sie bekommt. Und Jakobus macht so eine Tiefenbohrung, wie beim Zahnarzt, der dir nichts Böses will, sondern an die Wurzel des Problems kommen, um das Problem wirklich zu lösen. So macht Jakobus eine Tiefenbohrung. Und er spricht zunächst von dem Verhalten, das er beobachtet, das er berichtet bekommt. Sie streiten sich. Und er fragt, woher kommt denn das? Von euren selbstsüchtigen Wünschen. Davon, dass ihr Recht behalten wollt. Davon, dass ihr euch einfach durchsetzen wollt. Dass ihr auf eure eigenen Ziele setzt und auf eure eigenen Möglichkeiten vertraut. Ihr bittet nicht. Ihr vertraut auf eure eigenen Möglichkeiten, statt euch an Gott zu wenden. Und ihr verfolgt eure eigenen Ziele. Selbst wenn ihr beten würdet, würdet ihr nicht bekommen, weil ihr in verwerflicher Absicht betet. Ihr schaut auf eure eigenen Ziele und eure eigenen Möglichkeiten. Das ist das Verhalten, der Streit. Woher kommt der? Weil ihr auf eure eigenen Ziele, auf eure eigenen Möglichkeiten schaut. Und dann geht er noch eine Ebene tiefer und schaut in ihr Herz. Und da schreit er wirklich. In der neuen Genfer Übersetzung heißt es, ihr Treulosen, wie eine Ehebrecherin den Bund mit ihrem Mann bricht, so brecht ihr den Bund mit Gott. Im Original ist es noch krasser, da steht einfach nur, ihr Ehebrecherinnen. Und bevor jetzt die Hälfte hier im Saal sich denkt, ich kann aufatmen, es geht um die Frauen, sind mal wieder die Bösen. Nein. Nein, sondern hier steht ein Bild im Hintergrund, das sich durch die ganze Bibel zieht. Und das sagt, Gott liebt uns nicht nur wie ein Hirte seine Schafe. Gott liebt uns nicht nur wie ein guter Vater, eine gute Mutter, ihre Kinder. Sondern Gott liebt uns auch wie ein Ehemann seine Ehefrau. Der möchte, dass sie ihm allein gehört. Das ist ein großes Thema durch die ganze Bibel hindurch. Immer wieder wird das Volk Israel, Gottes Volk, angegriffen. Weil Gott sagt, du hast mir die Treue versprochen und du brichst sie. Und jetzt sagt Jakobus, ja, ja, ihr sagt, ihr seid mit Gott verheiratet, aber eigentlich habt ihr schon lange eine Affäre am Laufen mit der Welt. Und die Welt ist in dem Fall natürlich nicht die Erde. Und die Welt sind auch nicht die bösen Menschen da draußen, die von Gott nichts wissen wollen. Sondern die Welt ist alles um uns und in uns, was Gott entgegensteht. Das Böse um uns und die Jacke für dein eigenes Leben. Die Welt ist das Böse um uns und in uns, das auf die eigenen Ziele schaut und auf die eigenen Möglichkeiten, statt Gott mit einzubeziehen, seine Ziele zu verfolgen und auf seine Möglichkeiten zu bauen. Das Böse um uns und in uns, das nur Recht behalten und sich durchsetzen möchte. Und vielleicht bist du heute hier zu Gast und mit Gott verheiratet klingt für dich sowieso komisch. Ich dachte, das wären nur die Nonnen und Mönche, die irgendwie mit Gott verheiratet sind. Aber es ist eben ein Bild, das sich durch die ganze Bibel zieht, für das Volk Israel, für die Christen, dass sie eine einen Bund eingegangen sind mit Gott, ihm Treue versprochen haben und er uns natürlich. Und wenn du das für dich noch nicht sagen kannst, dann geht diese Anklage nicht an dich. Sie ist nicht an dich geschrieben und doch für dich, weil Gott diesen Bund mit dir eingehen möchte. Weil er dich einladen möchte, ihm Treue zu schwören und seine Treue zu genießen. Aber zunächst sagt Jakobus, ihr Ehebrecherinnen habt Gott die Treue versprochen, aber habt schon lange eine Affäre am Laufen mit dem Bösen um euch und in euch. Gott aber heißt es, eifert danach, dass ihr ihm selbst gehört. In den Versen vorher kam öfter auch Eifersucht vor. Und da war die irdische Weisheit, die eifersüchtig ist. Aber hier wird Gott als eifersüchtig beschrieben und das ist nicht das einzige Mal, die bekannteste Stelle wahrscheinlich in den 10 Geboten. Gott ist ein eifersüchtiger Gott. Der möchte, dass du die Treue hältst, die du versprochen hast. Vorher ging es um falsche, um kranke Eifersucht. Das kann Neid sein. Der möchte, was ihm nicht zusteht. Aber Gottes Eifersucht ist anders. Sie möchte, was ihm zusteht. Die Treue, die du versprochen hast. Das kann kranke Eifersucht sein, die dich weiter einengen will, als es gesund ist. Die mehr will, als ihr zusteht. Aber Gottes Eifersucht will nicht mehr, als ihm zusteht, sondern er ist das Zentrum des Universums. Und da findest du dein Glück, wenn du wirklich ganz ihm gehörst. Das ist gute, das ist göttliche Eifersucht. Die will, was ihr zusteht. Das ist ein im besten Sinne, mir ist nicht egal, was du tust. Meine Liebe, deine Liebe bedeutet Gott etwas. Deswegen kämpft er. Um dich kämpft er, um die Menschen damals, an die Jakobus schreibt und die er zurechtweist, die er zur Vernunft bringen will. Deine Liebe bedeutet Gott etwas. Und dann wird das Thema plötzlich viel breiter und du bist mit im Boot, auch wenn du vielleicht sagst, hab gerade keinen Streit in meinem Leben am Laufen. Wir haben, Gott sei Dank, keinen Streit, von dem ich wüsste, in dieser Gemeinde, der uns irgendwie entzweit. Und trotzdem sind wir nicht raus, weil es Jakobus um das Grundsätzliche geht. Nämlich darum, ob, wenn du Gott die Treue versprochen hast, dein Herz wirklich ganz ihm gehört. Und dann können wir weiter fragen, welcher Wunsch lässt dich über Leichen gehen? Wo führen deine Ziele dazu, dass Gottes Regeln plötzlich nur noch Ratschläge sind, an die man sich halten kann oder auch nicht. Welches Thema fesselt deine Gedanken so sehr, dass für Gott kein Platz mehr da ist? Welche Situation macht dich so fertig? Dass man fragen sollte, ob Gott wirklich über allem steht in deinem Leben und du ihm vertrauen kannst, auch in dem, was schwierig ist. Jakobus nimmt diese Tiefenbohrung vor und vom Verhalten Streit, das gar nicht auf uns alle zutrifft, geht er tiefer auf die eigenen Ziele, auf die eigenen Möglichkeiten und ans Herz, das Gott ganz allein gehören soll. Und oft wollen wir dies oder meinen jenes zu brauchen und wir kämpfen. Wir sind bereit, über Leichen zu gehen. Oder wir kämpfen uns ab und verpassen es, Gott zu vertrauen. Und sagen ihm damit eigentlich, Gott, du bist mir nicht genug. Ich kann mich nicht darauf verlassen, dass du mir gibst, was ich brauche. Wir kämpfen gegeneinander oder wir kämpfen uns ab. Weil unser Herz nicht ganz Gott gehört. Aber wer weiß, dass er Gottes Gnade braucht und Gottes Gnade bekommt, der kann Frieden stiften und in Frieden leben. Wir müssen manchmal kämpfen im Leben. Es gibt Dinge, um die wir kämpfen sollen. Menschen, um die wir kämpfen sollen. Dinge, wo wir feststehen sollen, auch wenn es schwierig ist. Wir müssen manchmal kämpfen. Vielleicht ist dir aufgefallen, wir wissen gar nicht, worum die Leute kämpfen, denen Jakobus hier konkret schreibt. Wir wissen das Thema nicht, darum ging es Jakobus nicht, sondern es ging ihm um die Art und Weise, in der sie eingetreten sind für das, was ihnen wichtig war. Und das dafür eintreten kann total richtig sein. Aber ihm geht es um die Art und Weise. Wir sollen nicht Däumchen drehen. Das Leben ist manchmal Arbeit. Manchmal müssen wir kämpfen. Aber die Frage ist, wie? Carina, meine Frau und ich, wir haben uns ja ein Haus gekauft. Und wir haben schon öfter gedacht, wir finden das eine enorme Spannung, in der wir da jetzt leben. Auf der einen Seite scheint uns das so gut, so richtig, uns da jetzt zu investieren. Weil Gott uns Menschen die Aufgabe gegeben hat, zu bebauen und zu bewahren, die Welt zu gestalten, in die er uns gesetzt hat. So richtig. Und gleichzeitig so ein schmaler Grat, sich nicht hier aus Mörtel und Stein und Gipskarton den Himmel auf Erden zu erschaffen. Ich habe neulich ein sehr interessantes Buch gelesen von C.S. Lewis, Dienstanweisung an einen Unterteufel. Das ist ein extrem fiktives Buch und man muss ein bisschen um die Ecke denken, aber C.S. Lewis versetzt sich hinein in einen Oberteufel, der einen Auszubildenden hat, einen Unterteufel. Der ist gleichzeitig sein Neffe. Und er schreibt diesem Unterteufel Briefe und sagt ihm, was er tun muss, um die Menschen möglichst gut um den Finger zu wickeln. Um die Menschen richtig in die Falle zu locken. Und da muss man bei vielem um die Ecke denken. Und es ist nicht so zum Umsetzen gedacht, wie es da drin steht, ganz im Gegenteil. Aber ich stieß neulich auf eine Passage, die fand ich hammerhart. So treffend, da schreibt der Onkel an seinen Neffen, wenn das Leben so in der Mitte, in den 30er, 40ern, jetzt darfst du dich angesprochen fühlen, wenn das so richtig läuft, dann spielt uns Teufeln das in die Hände. Wohlergehen verstrickt einen Menschen in die Welt. Er glaubt, seinen Platz in ihr zu finden, während in Wirklichkeit sie ihren Platz in ihm gefunden hat. Er glaubt, seinen Platz in ihr zu finden. Wir können jetzt ankommen in unserem Häuschen. Während eigentlich die Welt ihren Platz in ihm gefunden hat. Und er schreibt weiter, du wirst beobachten, dass die Jungen sich im Allgemeinen viel weniger dagegen wehren zu sterben, als die Leute in den mittleren Jahren oder gar die Alten. Er sagt, die Jungen wehren sich viel weniger dagegen zu sterben, als die Mittelalten oder Alten. Denn die Mittelalten oder Alten, die sind angekommen. Die haben sich ihr Nest gebaut. Die haben ihren Platz in der Welt gefunden. Die können beruflich nochmal richtig durchstarten. Oder jetzt das Leben entspannt ausklingen lassen. Von daher sagt dieser Oberteufel seinem Unterteufel, wenn es in der Mitte des Lebens richtig gut läuft, dann haben wir große Chancen, dass sich jemand verliebt in die Welt, dass er seinen Platz in ihr findet, aber eigentlich findet sie ihren Platz in ihm. Das ist das, was Jakobus seinen Lesern, vielleicht auch den Jungen, vorwirft. Die Welt hat ihren Platz in euch gefunden. Ihr verfolgt eure eigenen Ziele. Ihr schaut auf eure eigenen Möglichkeiten. Ihr habt euch verführen lassen, habt Gott die Treue gebrochen. Aber er will dich ganz für sich allein. Er verlangt nach dir, eifersüchtig. Ich weiß nicht, ob du nachts manchmal aufwachst und dir wird heiß und kalt, weil dir im Schlaf, im Halbschlaf irgendwas eingefallen ist, wo du dich dringend drum kümmern musst. Irgendeine Frage, die dich gerade umtreibt, fertig macht. Irgendein Albtraum, der so real schien. Und die wird heiß und kalt, und ich glaube, das ist die Stelle, an der Jakobus seine Leser haben möchte. Dass ihnen heiß und kalt wird, weil sie wissen, sie sind ertappt. Der Brief ist nicht falsch zugestellt, sondern er ging genau an sie. Und vielleicht ist bei dir das Thema Streit nicht das Thema. Aber vielleicht will Gott dich heute Morgen wachrütteln. Dir ein Thema vor Augen führen, wo du deine eigenen Ziele verfolgst, nur auf deine eigenen Möglichkeiten vertraust. Wo Gottes Regeln plötzlich zu Ratschlägen werden. Wenn das bei dir so ist, dann ist das eine Chance, weil Gott das nicht macht, um dich klein zu kriegen und fertig zu machen, sondern um dir seine Arme hinzuhalten, seine Hände zu reichen. Und auch wenn du ihm die Treue gebrochen hast, dir neu seine Treue anzubieten. Gott verlangt eifersüchtig nach uns, heißt es. Aber, Vers 6, aber eben deshalb, weil er eifersüchtig nach dir verlangt, weil er dich ganz haben will, weil er weiß, wie du wirklich bist, aber eben deshalb schenkt Gott uns auch seine Gnade in ganz besonderem Maß. Es heißt ja in der Schrift, den Hochmütigen stellt sich Gott entgegen, aber wer gering von sich denkt, den lässt er seine Gnade erfahren. Ordnet euch daher Gott unter und dem Teufel widersteht, dann wird er von euch ablassen und fliehen. Sucht die Nähe Gottes, dann wird er euch nahe sein. Wascht die Schuld von euren Händen, ihr Sünder. Reinigt eure Herzen, ihr Unentschlossenen. Klagt über euren Zustand, trauert und weint. Aus eurem Lachen muss Traurigkeit werden. Aus eurer Freude Bestürzung und Scham. Beugt euch vor dem Herrn. Dann wird er euch erhöhen. Jakobus schreibt, Gott verlangt eifersüchtig danach, dass dein Herz ihm ganz gehört. Und vielleicht muss dich das zutiefst erschüttern. Aber wenn es das getan hat, dann ist Zeit aufzuatmen. Den Hochmütigen heißt es, stellt sich Gott entgegen. Stell dir das vor. Den Hochmütigen stellt sich Gott entgegen. Aber den Demütigen schenkt er Gnade. In der NGÜ heißt es denen, die gering von sich denken. Und ich finde, das ist ein bisschen missverständlich ausgedrückt. Weil Demut in der Bibel ja nicht heißt, zu denken, ich kann nichts und ich bin nichts. Aber es heißt schon zu denken, Gott, ich brauche dich. Ich brauche deine Gnade. Ich brauche es, dass du mir neu deine Treue zusagst, auch wenn ich sie dir versprochen habe. Ich brauche deine Möglichkeiten, weil ich mit meinen einfach schnell an ein Ende komme. Demut heißt nichts zu denken, ich kann nichts und ich bin nichts, sondern Gottes Ziele und seine Möglichkeiten neu in den Blick nehmen. Demut heißt nicht wenig von sich halten, sondern wenig über sich selber nachdenken. Den anderen in den Blick nehmen können. Jonathan Edwards war im 18. Jahrhundert ein bekannter Prediger in Amerika. Und er hat erleben dürfen, dreimal in seinem Leben, dass Gott die gesamte Gesellschaft um ihn herum grundlegend verändert hat. Dass die Christen, die schon in den Kirchen waren, von Gott erschüttert wurden. Und sich ganz neu eingelassen haben auf ihn. Und dass die Menschen um die Gemeinden herum entdeckt haben, dass es einen Gott gibt, der eifersüchtig auch nach ihnen verlangt und der jedes Recht dazu hat. Dass die Menschen um die Kirchen herum sich Gott anvertraut haben. Dreimal hat er das erleben dürfen, im großen Stil. Und dreimal hat er erleben müssen, dass das durch Streit zugrunde ging. dass am Ende doch wieder die eigenen Ziele im Vordergrund standen, die eigenen Möglichkeiten in den Blick genommen wurden. Und deswegen schreibt er über geistlichen Stolz und echte Demut. Und er stellt sie gegenüber. Stolz und Demut. Er sagt, Stolz blickt auf die Fehler der anderen. Die sind echt schlimm. Und echte Demut schaut vor allem auf die eigenen Fehler, bei denen wirklich noch was passieren muss. Stolz verachtet den anderen, wenn man seine Fehler entdeckt hat. Demut zeigt Schmerz und Mitgefühl für das, was im Leben des anderen schiefläuft. Stolz lässt unbequeme Leute fallen. Die sind echt zu anstrengend. Demut kann auch schwierige Beziehungen aushalten. Stolz weiß immer ganz genau, was richtig und was wichtig ist. Demut kann Unklarheiten aushalten. Ich hatte es vor Jahren mal mit jemandem, der war in einer anderen theologischen Ausbildungsstätte als ich. Und ich sagte dann zu ihm, ihr seid stolz, weil ihr genau wisst, wie es richtig ist. Und wir sind stolz, weil wir wissen, dass man das alles nicht so genau wissen kann. Der Stolz kann sich auch demütig verkaufen. Ich habe ein Buch über Demut geschrieben, ist das Beste, das auf dem Markt erhältlich ist. Stolz kann auch ganz demütig aussehen. Aber Stolz weiß immer ganz genau, was richtig und was wichtig ist. Und die Demut kann mit Unklarheiten leben. Stolz konfrontiert entweder, um zu siegen, oder er konfrontiert lieber nicht, damit es keinen Stress gibt zwischenmenschlich. Aber er lehnt sich zurück in dem Fall. Und Demut konfrontiert, wo es nötig ist. Lässt den anderen nicht einfach machen, wo es dran ist, dass was anders wird. Aber dann eben nicht, um zu siegen, um sich durchzusetzen, sondern um Heilung zu ermöglichen. Stolz ist oft unglücklich und badet in Selbstmitleid. Weil die böse Welt dir einfach nicht gibt, was du verdient hast. Demut ist dankbar für das, was sie bekommt. Und Jakobus stellt es dir vor Augen. Gott stellt sich dem Hochmütigen entgegen. Aber dem Demütigen schenkt er Gnade. Dem, der weiß, dass er Hilfe braucht. Dem, der weiß, dass er nicht alles immer genau richtig macht und nicht immer alles genau richtig weiß. Dem, der weiß, dass er Gottes Gnade braucht. Dem wendet Gott sich zu. Und dann kommen diese krassen Sätze, wo Jakobus seinen Lesern schreibt, ihr müsst trauern. Ihr müsst tiefen Schmerz empfinden. Klagt über euren Zustand, trauert und weint. Aus eurem Lachen muss Traurigkeit werden, aus eurer Freude Bestürzung und Scham. Und vielleicht hast du Philipper 4, einen anderen Brief im Neuen Testament, im Ohr. Das heißt, freut euch, was auch immer geschieht, freut euch. Und du denkst dir, wie passen diese zwei Sachen zusammen? Sollen wir uns jetzt freuen oder sollen wir trauern? Die Freude, die Paulus will, freut euch, was auch immer geschieht. Die Freude, die Paulus will, ist die Freude, dass Jesus uns vergeben hat. Freut euch, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid, dass er euch in Treue begegnet, dass ihr seine Gnade bekommen könnt, weil ihr sie ja braucht. Die Freude, die Paulus will, ist Freude, die feiert, dass Jesus vergeben hat. Und die Freude, vor der Jakobus warnt, ist die Freude, die die Vergebung gar nicht sucht. Wozu auch? Ich bin doch gut unterwegs. Läuft doch bei mir. Ich erreiche meine Ziele, ich schöpfe meine Möglichkeiten aus. Jakobus will erschüttern, will wachrütteln, will, dass du auf die Knie gehst. Da, wo du Gott die Treue gebrochen hast. Oder ihm noch nie die Treue versprochen. Aber er schreibt eben auch, aber Gott schenkt dir umso mehr seine Gnade. Er will, dass du auch wieder aufstehst und feierst und jubelst, wenn du dich neu festgemacht hast an ihm und dir vergeben wurde. Das führt zu einem veränderten Leben. Das auf die Knie gehen, weil ich Gottes Gnade brauche. Und das Feiern, weil ich Gottes Gnade bekomme. Das führt zu einem veränderten Leben. Das auf die Knie gehen, weil ich Gottes Gnade brauche und das Feiern, weil ich Gottes Gnade bekomme, das hilft mir, Frieden stiften. Das hilft mir, in Frieden leben. Das hilft mir, den anderen auch mal recht haben zu lassen. Die eigenen Ziele zurückzustecken. Oder zu kämpfen darum, auf eine Art und Weise, die Jesus gefallen hätte, die ihm gefällt. Jakobus sagt, du musst dich Gott unterordnen, auf die Knie gehen vor ihm. Und dann auch dem Teufel widerstehen, der dir einflüstern will, dass du tatsächlich nichts kannst und nichts bist und es gar nicht versuchen musst, überhaupt wieder aufzustehen. Vielleicht kennt ihr diese Szene aus dem Film oder Buch Narnia, als die vier Kids unterwegs sind und dann kommen die Wölfe der weißen Hexe. Und der eine schleicht um Peter herum, der das Schwert in Händen hält, aber zittert. Und der Wolf schleicht um ihn herum und sagt ihm, leg das Schwert doch einfach weg. Du hast doch eh keine Chance. Du hast doch gar nicht den Mumm, mir irgendwas anzutun. Leg das Schwert doch einfach weg. Du kannst es nicht. Du hast nicht das, was du brauchst, um in diesem Kampf und in dieser Welt zu bestehen. Ergib dich einfach. Bleib auf den Knien. Und verrecke. Das ist nicht das, was Gott für dich möchte. Wo du ihm die Treue gebrochen hast, da will er dich auf den Knien sehen, dass du neu erkennst und bekennst, dass du Gnade brauchst. Aber in all diesem Rütteln von Jakobus an seinen Lesern sichert er ihnen auch zu, die, die wissen, dass sie die Gnade brauchen. Die bekommen sie auch. Die müssen immer wieder auf die Knie und sagen, dass sie Gnade brauchen, erkennen, dass sie Gnade brauchen. Aber die können auch aufspringen und feiern, weil sie wissen dürfen, dass sie Gnade bekommen. Und wenn ich weiß, dass ich Gnade brauche und Gnade bekomme, dann kann ich manches ertragen, was nicht so läuft, wie ich das gerne hätte. Und dann kann ich Frieden stiften. Wenn ich weiß, dass ich Gottes Gnade brauche und dass ich sie bekomme, dann kann ich manches ertragen, was ich für Gott aushalte, wo ich zurückstecke, wo ich mich nicht durchsetze. Auch wenn ich weiß, ich werde ausgelacht dafür. Aber das wurde er für mich auch. Auch wenn ich weiß, das ist dann total ungerecht. Aber das war es bei ihm auch. Auch wenn das heißt, dass ich schmerzhaft verzichten muss, weiß ich, das hat er für mich auch getan. Wenn ich weiß, dass ich Gnade brauche und bekomme, dann kann ich manches ertragen. Und dann kann ich Frieden stiften. Ich muss nicht immer gewinnen. Denn das Größte habe ich schon. Ich muss mich nicht immer verteidigen, weil ich weiß, dass ich in letzter Instanz freigesprochen bin. Ich muss an dieser Kränkung nicht verzweifeln, weil ich weiß, dass mir bereits perfekte Liebe gilt. Ich kann vergeben, weil ich weiß, ich brauchte Vergebung. Weil ich nicht nur an einem Menschen schuldig geworden bin, sondern an Gott selbst. Ich brauchte Vergebung. dann kann ich auch vergeben. Jakobus schreibt diesen Brief an andere, aber er schreibt ihn auch für dich. Wo kämpfst du dich ab? Für deine eigenen Ziele, mit deinen eigenen Möglichkeiten. Wo gehst du über Leichen? Wo werden Gottes Regeln für dich zu Ratschlägen? Dieses Rütteln von Jakobus und dieser Zuspruch von Jakobus, der kann für dich eine Schluckimpfung sein. Du musst erst mal schlucken, wenn du hörst, was er dir vorwirft. Aber es kann dich immun machen, vielleicht nicht, aber es kann dich stark machen gegen Kränkung und in Ungerechtigkeit. Weil du weißt, worauf er für dich verzichtet hat und was er dir schenken möchte. Wir müssen manchmal kämpfen. Und manches ist mühsam. Aber wenn ich weiß, dass ich Gottes Gnade brauche und sie bekomme, dann kann ich anders kämpfen und dann kann ich Frieden stiften. Wir wollen Abendmahl feiern. Und da haben wir dran zu schlucken. Weil wenn du am Abendmahl teilnimmst, dann sagst du damit, dass du Gnade brauchst. Dass du Vergebung brauchst. Dass du daneben gelangt hast. Dein Versprechen nicht gehalten. Eigene Ziele verfolgt. Aber im Abendmahl wird dir dann auch zugesprochen, dass du Gottes Gnade haben kannst. Dass er dir neu die Hände reicht und dir seine Treue zuspricht, auch wenn du sie ihm gebrochen hast. Wir wollen gleich Abendmahl feiern, wenn du das sagen möchtest. Ich brauche Gnade, heute Gnade. Dann bist du herzlich eingeladen, zum Abendmahl zu kommen und dir zusprechen zu lassen. Du kannst Gnade haben. Und vorher lade ich dich ein, nochmal aufzustehen und zu singen. Von dem Abgrund, der uns trennte von Gott, von der Gnade, die wir brauchten und von der Gewissheit, dass wir Gnade haben können. Lass uns aufstehen.